Ich bin in Zagreb geblieben mit der Tochter. Und da konnte ich kein Visum bekommen, um ihn zu besuchen. Freunde haben mir gesagt, ja, du musst ganz oben Antrag machen und nicht unten an der Schalter. Und ich habe eine Bitte schon geschrieben, einfach. Ich bitte um Erteilung eines Visums, weil ich zu meinem Mann nach Ludwigshafen also fahren will. Und mit fertigem Schreiben bin ich einfach zu dem Chef oben gekommen. Und der sagte mir, und warum wollen Sie zu ihm? Ich sagte, ja, das ist doch klar, dass eine junge Frau, damals war ich jung, mit dem Kind zu dem Mann will. Ja, warum kommt er nicht zurück? Dann habe ich gesagt, die Möglichkeiten, die er dort hat, hat er hier nicht und er kommt nicht. Und wenn ich nicht zu ihm kann, dann haben Sie hier noch eine Frau mit dem Kind mehr. Ohne Vater und ohne Mann. Stempel, zack. So bin ich gekommen, ja. Er war zuerst 2 Monate von der Uni hier geschickt. Da hat er bei Walter oder was weiß ich 2 Monate gearbeitet. Und in dieser Zeit hat er diese Stelle in Ludwigshafen gefunden. Aber als er zurückkam, hat er mir nicht gesagt, dass er nochmal Antrag für ein Visum nach Deutschland gemacht hat, weil er Angst hatte, dass ich ihm das vielleicht verderbe, dass ich ihm nicht lasse. Es war Weihnachten, ich habe eine alte Tante besucht und sie hat immer aus dem Kaffeesatz orakelt. Und da sagte, oh, jemand, das ist bestimmt ein Mann, eine lange, große Reise vorbereitet. Ich sagte, nee, Tante Beritza, er ist eben gekommen. Sagte, ja, er ist gekommen, aber er geht wieder weg. Und ich kam nach Hause. Und dann sagte ich ihm, ja, wann gehst du wieder weg? Der war ganz blass und meinte, dass ich seine Taschen gewühlt habe. Ja, und das habe ich nie gemacht. Und da kam er mit der Sprache raus, weil er natürlich eine Bestätigung hatte, dass er Antrag gemacht hat. Als ich ihm dann am 12. Januar zum Bahnhof in der Nacht begleitet habe. Es war ganz, ganz viel Schnee, so dass wir durch einen Korridor laufen mussten. Das knirschte unter den Füßen. Es war ganz morgen früh, keine Straßenbahnen fuhren. Wir mussten zu Fuß bis zum Bahnhof. Es waren auch keine Taxis und so. Ich weiß nicht, wie ich zum Bahnhof gekommen bin. So habe ich mich gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, wohin ich gehe, wohin. Also blockiert ganze Gedanken, alles war irgendwie blockiert. Er hat natürlich immer wieder gesagt, ja, du kommst auch nach, du kommst. Wir waren jung verheiratet, das war nicht leicht. Obwohl ich einen Beruf hatte, für mich war das nicht Existenzfrage. Ich war auch nicht eifersüchtig. Ich habe auch nicht daran gedacht, jetzt bist du eine junge Frau und bleibst ohne Mann. Das war nicht Gedanke. Ich kann mich nicht erinnern, was das war, aber es war furchtbar. Am 12. Januar ist er nach Deutschland gekommen, nach Ludwigshafen, und dann hat er sich bemüht, hat auch eine Wohnung gefunden. Und dann war ich einmal alleine ihm zu besuchen, einen Monat, dann haben wir auch einen Urlaub gemacht in Allgäu. Er hatte Freunde, er konnte gut Deutsch, weil er kommt aus, seine Mutter ist Deutsche. Und sein Vater war österreichischer Offizier, hat auch zu Hause haben sie Deutsch gesprochen. Für ihn war das kein Problem. Ich habe etwas Deutsch in der Schule gelernt. Und als ich ihn besuchte, da wurden wir eingeladen von seinen Kollegen und so. Ich konnte verstehen viel, Aber ich konnte nicht viel sagen. Meine Sätze waren sehr knapp. Subjekt, Prädikat und Ende. Und das war ein Problem. Und wenn ein Witz erzählt wurde, dann konnten alle lachen, ich nicht. Ich habe zwar verstanden, was es gesagt wurde, aber nicht den Pointe, nicht den Sinn des Witzes. Und das hat mir wehgetan. Und deswegen habe ich mich sofort daran gemacht, Deutsch zu lesen. Das, was ich in der Schule gelernt habe, musste ich irgendwie verwenden können. Also ich habe 4 Jahre nur Deutsch in der Schule gehabt. Und nachher, als ich mit der Tochter hierher kam, die Tochter hat zwar, wollte mit Oma nicht Deutsch sprechen, aber es war in ihrem Ohr schon die Sprache da. Und dann haben wir begonnen mit Pixi-Büchern. Das sind kleine Kinder, also Bücher. Und immer, wenn wir ein Wort nicht gewusst haben, da haben wir Wörterbuch genommen und uns das geguckt und aufgeschrieben. Und so ging es ganz, also prima. Nächsten Jahr habe ich noch ein Kind bekommen. Und so gut Deutsch konnte ich noch nicht. Und konnte auch als Veterinär, konnte ich nirgends so einfach eine Stelle bekommen. Und da kam das zweite Kind und dann hat mich mein Mann einmal gefragt, ja, ich verstehe dich, aber wenn ich genug für uns verdiene, möchtest du nicht vielleicht, solange die Kinder klein sind, zu Hause bleiben? Ich habe ihn auch geliebt. Und ich habe mir überlegt, er hat auch recht, warum sollte ich jetzt die Familie und die Kinder nur des Geldes wegen, dass sie irgendjemand erzieht. Und ich habe zu Hause alles selber gemacht. Ich habe genäht, ich habe gestrickt. Also es reichte. Wir mussten zwar alles kaufen, von Möbeln bis Bodentuch. Aber das hat alles also irgendwie geklappt. Ich hatte nie Wünsche. Für mich war wichtig, dass er zufrieden ist. Er kam nach Hause, er ist immer gedanklich, wenn er ein Problem hatte im Büro, war immer dort mit Gedanken. Aber das habe ich verstanden. Wir hatten nicht mal ein Fernseher, wir hatten auch kein Auto. Da haben wir Radio gehört und diesen Radio, das ist eine Filetta, ein kleines Radio, den habe ich noch immer unten im Keller, weil es emotional irgendwie mir bedeutet. Da waren auch Hörspiele, das hat mir sehr gut getan, weil ich eben dann viel Deutsch gehört habe und da hat mein Mann schon, bald darauf hat er eigene Firma gemacht, ein technisches Büro. Sein spezielles Gebiet ist Thermodynamik. Da sind spezielle dann Pumpen und Maschinen und so. Und er hat viele Patente gemacht. Aber die glücklichste Zeit begann dann, als ich begriffen habe, dass eigentlich sein Beruf sein Leben ist. Ohne seinen Beruf, ohne dass ich ihm nicht frei gegeben hätte, wäre unsere Ehe bestimmt zerbrochen oder sich verflüssigt oder ich weiß nicht was. Nur, ich hatte schon depressive Anfänge und da habe ich Glück gehabt, habe ich einen Neurologen aufgesucht, weil ich nicht mit mir selber zurechtkam. Plötzlich konnte ich nichts tun, konnte ich nichts machen. Morgens war ich nicht bereit, mich zu waschen oder anziehen. Da lief ich in Bademantel herum. Und das ist nicht meine Art. Da habe ich gemerkt, dass etwas nicht mit mir stimmt. Da konnte ich nicht essen. Da magerte ich stark. Er war immer wieder unterwegs, wo gerade die Schiffe gebaut waren oder in Betrieb genommen waren. Wochenlang und Monate, fast monatelang war er nicht zu Hause. Und die Tochter ist in den Alter gekommen, wo die Mädchen nicht einfach sind. Sie 16 Jahre, 15, 16, 17, das sind schwere zum Erziehen. Dann der Sohn, der ist 8 Jahre jünger als sie, war auch nicht besonders also einfach. Man kann nicht jemanden anderen ändern. Man muss sich selbst, weil man nur sich selbst ändern kann. Die anderen sind so, wie sie sind. Naja, und dann habe ich Führerschein gemacht, dann habe ich ein Auto gehabt, dann war ich völlig befreit. Dann habe ich mich bemüht, ein Grundstück zu kaufen. Er war nicht da. Ich habe selber alles in meine Hände genommen. Auch Bank, auch Finanzen, Steuerberater. Und das hat mir so einen Auftrieb gegeben. Und er war dann natürlich auch glücklich und froh, dass ich das alles abgenommen habe. Da war er auch für seine Arbeit frei. Irgendwie muss man sich in der Ehe ergänzen. Wir wohnten in einer Gegend, wo auch einfache Leute wohnten. Und da wohnte im Haus eine Frau, die aus Tschechei ohne nichts gekommen ist, auch vertrieben worden ist. Dann unter uns wohnten welche, die sich dauernd gestritten und geprügelt. Das Haus war so schlecht gebaut, dass man alles hörte und so. Also ich hatte in Zagreb eine viel schönere Wohnung. Zagreb ist eine große Stadt und in Zagreb hatte ich und habe noch immer eine Wohnung, die 110 Quadratmeter und der Bad ist so groß wie meine Küche jetzt und ich hatte auch nur nicht Zentralheizung, aber in Mannheim hatte ich auch keine Zentralheizung, sondern eine Gas Ofenheizung und ich hatte immer Angst, dass wir uns alle mit Gas vergiften. Wir hatten eine Familie, mit der wir also uns besuchten und ich konnte nicht viel sprechen, weil ich eben, wie gesagt, ich habe mich geschämt, immer nur die kurzen Sätze. Das war nicht mir genug. Ich hatte Anspruch, persönlich Anspruch auf mehr. Und dann in Pfalz, die sprechen auch natürlich Dialekt. Und wenn Margaret sagte, ich habe gehabt, dann wusste ich nicht, dass das ich habe gehabt. Und dann habe ich überlegt, was könnte das sein, ne? Solche Sachen. Also die Jakobs, die haben uns also sehr gern gehabt und mein Mann hat sich gut mit ihm verstanden. Mein Mann ist sehr, sehr musikalisch und er spielt kein Instrument, aber er ging zu Konzerten und in Theater, weil Zagreb das alles hat, ne? Und von zu Hause war er auch so erzogen. Seine Mutter hat Klavier gespielt und die hatten auch Gesellschaften, wo auch mit Geige und Klavierbegleitung und so, sodass er und diese deutsche Familie, die waren sich sehr nah. Tja, 94 wurde bei mir Krebs diagnostiziert und mein Mann war völlig, völlig auf der Fassung gebracht. Das brachte in unsere Ehe so ein Chaos, weil so wörtlich wie mit einem Hammer. Ich habe das nicht so tragisch genommen, weil ich bin regelmäßig zur Mammographie gegangen. Also das passiert immer zwischen zwei Mammographien, das ist klar. Aber mein Mann, der ist medizinisch nicht so ein bisschen ohne weiteres. Der hat Probleme mit dem Rücken und ging nicht zum Arzt. Und wenn er ging, dann erlaubte er mir nicht und wollte nicht Medikamente und solche. Aber die Schmerzen waren immer stärker. Und als ich in Reha war, da konnte er mich nicht besuchen, weil er nicht aus dem Bett aufstehen konnte. So starke Schmerzen. Und nachher, als ich mich erholt habe, dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich von deinem Orthopäden eine Diagnose, weil das ist das, was man zuerst lernt, wenn ein Medikament nach einer Woche nichts bringt, dann ist entweder die Diagnose oder die Therapie falsch, ne? Aber da er mir, ich weiß nicht warum, er hat sich vielleicht, hätte sich als unmündig gefühlt, wenn ich mit ihm ging, ich weiß nicht. Naja, dann hat der Arzt geschrieben, Osteoporose. Aber die Schmerzen waren so und das rechte Bein begann taub zu werden. Und dann habe ich das in meine Hände genommen, habe ihn zu CT gebracht und dann hat man gesehen, dass also er Krebs an dem dritten lumbalen Wirbel hat. Ja, und dann wussten wir, dass das Plasmozytom ist und dass man nicht heilen kann, dass das immer also tödlich verläuft. Etwas kann man tun, aber nur so, dass man eben etwas noch Schmerzen beseitigt und so. Und da sind 4 Jahre vorbeigegangen, wie im Fluge. Zweimal wurde er operiert. Aber ich muss sagen, vielleicht bin ich egoistisch gewesen. Wenn ich so jetzt gucke, das waren fast die schönsten Jahre meines Ehe, weil ich ihn für mich ganz hatte. Ich habe ihn natürlich zu Hause gehabt, immer sobald ich konnte, aus dem Krankenhaus. Und zum Schluss sagten die Ärzte, ja, Frau Kohl, Sie wissen nicht was, das können Sie nicht. Hier stand das Bett. Ich habe den Tisch raus aus dem Esszimmer und am Abend ist er wieder ins Schlafzimmer, habe ich ihn zum Schluss gefahren, er konnte nicht mehr laufen. Aber er war gut gelaunt und alles ging noch und war noch gut, bis die Niereninsuffizienz eingetreten ist. Dann ist es schrecklich, da muss man jeden zweiten Tag zur Dialyse. Ja, ich habe ein Tagebuch geführt, jeden Tag, was er bekommen hat, was er genommen hat, ob er gegessen hat, ob er das vertragen hat oder ob er das erbrochen hat. Also das ist, ob er Schmerzen hatte oder nicht. Da bin ich jeden Morgen, wenn er im Krankenhaus war, jeden Morgen um 7 war ich unterwegs, um 7:30 war ich dort, habe ich ihn gewaschen, habe ich ihn gefüttert, zur Dialyse begleitet. Also ich habe keine Sekunde mich müde gefühlt oder Rückenschmerzen gehabt. Ich habe ihn hochgehoben, ich habe ihn, also wenn er zu Hause war, in den Rollstuhl, zur Dusche gefahren, weil ich in meinem Bad nur Badewanne habe und er konnte natürlich nicht. Wir haben uns fast 4 Jahre jeden Abend also verabschiedet sozusagen. Wir haben im ersten Jahr, nach der ersten Operation, hat er jeden Monat Chemotherapie gehabt. Und zwischen 2 Chemotherapien sind wir, 5-mal waren wir in Zagreb. Und er fühlte sich sehr wohl, muss ich sagen, obwohl er natürlich zuerst mit den Krücken laufen konnte und dann nur mit einer und ein Bein war kürzer geworden durch die Operation. Aber alles hat er, ich weiß nicht, ob er anders gefühlt hatte, als er sich zeigte. Aber ich glaube nicht. Ich habe immer gewusst, ob ihm was bewegt oder was er denkt oder was er meint, wenn er etwas sagt. Als er gestorben ist, ich habe mich leer gefühlt. Das ist leer und aber trotzdem, er ist hier bestattet. In Deutschland, obwohl seine Familie in Zagreb hat eine Gruft oben in Mirogoj, das ist ein alter Friedhof, sehr schön. Wir haben uns darüber unterhalten, bevor er starb, weil er bewusst eigentlich gestorben ist. Wir haben einfach uns zusammengesetzt mit Kindern. Er sagte, er kann die Schmerzen nicht mehr ertragen. Da hat es keinen Sinn mehr. Aber er war nur eine Woche dann im Krankenhaus und ist gestorben. Er hat mich noch gefragt, hast du schon Trauerkleidung? Ich habe gesagt, es ist überhaupt noch nicht aktuell und so. Das werde ich schon rechtzeitig haben. Nur da hat er noch gesagt, verspricht mir, dass du nicht die Kinder Kroatien vergisst. Ich habe nicht gewusst, dass er die Kinder so, ich mag auch Kinder, aber irgendwie war durch diese Hin- und Herziehen und Alleinsein und habe ich einfach nie richtig, wenn man plant, hat man nie Zeit. Und ich dachte, ich bin zu alt, aber zwei Kinder sind nicht genug. Drei mindestens drei, auch wegen Kinder. Wir waren sechs zu Hause und es ist schön, sehr schön. Vielleicht für meine Mutter nicht so. Aber es ist, wenn ich nach Zagreb jetzt komme, dann kommen meine Schwestern aus Sarajevo und eine ist in Zagreb, dann sind wir vier. Und dann das ist ein Fest. Es ist nicht, das bereichert das Leben. Mein Mann wir haben uns abgesprochen, dass er hier in Bachem beigesetzt wird, neben dem Nachbarn, der junge Nachbar. Er ist ein paar Monate vor ihm gestorben. Plötzlich, ganz unerwartet, mit 55 Jahren gesund und munter, umgefallen und tot. Und seine Schwester ist wütend gewesen, dass er nicht in Zagreb bestattet wird. Ich sagte, Tanja, ich will ihn hier haben und nicht, dass ich nach Zagreb fahren muss, um ihn mit ihm sich ein bisschen unterhalten. Ne?